bunch of scumbags. That's what they are.
Those are very strong words.
Willkommen bei den Scumbags. Hier sind wieder für euch
David
und Torben und wie in der letzten Folge unser Ehrengast Peter. Hi Peter.
Hallo zusammen.
Ja, wir schauen heute wie gewohnt nach unserer Zufallsfrage. Ich würde jetzt auch direkt mal, ohne Zeit zu verschwenden, den Zufallsgenerator bemühen.
I put a prominent journalist who's coming on one of the Sunday shows. I think it's allowed, believe it or not.
Er war gar nicht so schnell, wie ich dachte. Welche Mensch... Oh, auf die Frage habe ich ja gewartet. Ich habe ja ein bisschen Zugriff auf diesen Fragenpool und sehe manchmal Fragen und wundere mich oder hoffe, dass die nicht kommen. Welche Menschen sind für die Arbeit mit Scrum nicht geeignet?
Ja, lass uns mal eine Runde lästern.
Gute Frage, ja. Also doch grundsätzlich erstmal die sich so überhaupt gar nicht an Regeln halten können. Weil das ist doch eine Grundvoraussetzung, dass man überhaupt versteht, was ist zu tun, wie sehen die groben Rahmenbedingungen aus und ja, da muss man sich dann auch irgendwie dran halten.
Aber ich dachte, Agile ist für Chaoten. Das ist immer so ein Chaos.
Für organisierte Chaoten. Also man stelle sich vor, dass jemand nach dem Ende einer Timebox einfach weiter brabbelt und das immer wieder macht. Blöd.
Ja, also ist auch so meine Erfahrung. Also sowas wie Scrum ist, erfordert Disziplin.
Ne? Vor allem Selbstdisziplin.
Selbstdisziplin. Wobei ich ja immer denke, ey, wenn die Leute so diszipliniert sind, die könnten wahrscheinlich auch ohne Scrum ganz gut arbeiten. Da weiß ich nie, woran liegt's. Liegt's an den Leuten oder liegt's an Scrum, dass es gut funktioniert? Manchmal glaube ich, es liegt einfach nur an den Leuten, die da sind. Aber ja, also wenn du mit Scrum arbeiten willst, solltest du Disziplin haben, finde ich auch. Oder die zumindest eine Bereitschaft haben, die zu entwickeln.
Ja, Scrum ist auch grundsätzlich, denke ich mal, keine gute Idee für Leute, die nichts mit kontinuierlicher Verbesserung anfangen können. Weil Scrum ist ziemlich effizient da drin, aufzudecken, was alles nicht funktioniert und woran du jetzt arbeiten musst. Mhm. Und meistens fängt es ja an bei den eigenen Werkzeugen und Prozessen, ne, weil man hier nicht ins Liefern kommt, ins regelmäßige Liefern. Da musst du erstmal das gerade ziehen. Dann fliegt jedes Mal auf, wenn Kunde und Team aneinander vorbeigeredet haben, es wird was geliefert, was nicht bestellt worden ist. Das fliegt dann auch erstmal auf. Und wenn du damit nicht okay bist, dass es einfach aufliegt, dann ist das auch nichts für dich. Ja, so wie der Peter gesagt hat, Regeln. Ne? Es gibt die Artefakte, es gibt die Timeboxen, es gibt die Events. Jede Rolle hat so sein Gebiet, wo man dominant ist. Ja, und das war's. Was fällt euch denn noch so ein?
Jetzt würde ich mal behaupten, dass das eigentlich etwas ist, was in der Praxis nicht unbedingt das größte Problem darstellt. Mhm. Aber da gibt es auch Kandidaten, aber es passiert nicht ganz so häufig. Was aber, glaube ich, viel schwieriger ist, dass jedes Teammitglied auch Produktdenken und Produktidentifikation mitbringen muss. Und das ist was, wo ich sagen würde, das trifft man häufiger, gerade bei Entwicklern, dass sie sagen, ich möchte eigentlich, oder sie glauben, dass sie es möchten, einfach nur Code erzeugen und gar nicht so das große Ganze im Blick behalten und vielleicht sich auch fragen, wie der Code dann seinen Lebenszyklus durchläuft und wo er dann später irgendwann steht. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, das trifft man in der Praxis nicht so häufig, dass wirklich alle auch an das Ergebnis sozusagen denken und sich auch in den Kunden versuchen hineinzuversetzen und so dieses Gesamtbild berücksichtigen.
Dieses Unternehmerische auch so ein bisschen, ne?
Ja.
Und Lust dran haben, quasi auch zu sagen, ey, das ist so auch ein bisschen mein Produkt. Natürlich, meisten arbeiten irgendwie für eine Firma, sind angestellt, klar. Aber sich zu identifizieren mit dem Produkt, was man da entwickelt. Genau, nicht nur die Arbeit, also das geht, glaube ich, relativ leicht. Also viele Entwickler, also das ist der Grund, warum die Entwickler geworden sind, die mögen die Arbeit, ne? Aber jetzt nicht unbedingt das Produkt auch. Genau, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Genau. Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was David meinte. Also es gibt ja meistens einen Grund, warum Scrum eingesetzt werden soll. Und der Grund ist ja häufig, ja, wir liefern zu selten oder Qualität ist nicht gut oder wir wollen kundenorientierter arbeiten, keine Ahnung was. Und was dann ja passiert ist, das kann ja Scrum sehr gut, ist, meinte David ja auch, dass es die Probleme ziemlich schnell aufdeckt. Ne, also wie mit einem Brennglas, mit einer Lupe. Und damit muss man zurechtkommen. Also man ist dann, also je nachdem, wie man es versteht. Ich habe beide Typen Menschen, in Anführungsstrichen, kennengelernt. Die einen sagen, ja, ist ein Problem, gehen wir jetzt an. Und machen sie auch. Das ist, glaube ich, das, was David meinte mit diesen interessiert an kontinuierlicher Verbesserung auch. Und da gibt es aber so den anderen Typus, die das als Angriff sehen, so ein bisschen.
Auch
ein
ganz sagen, wichtiger Punkt, ja.
Ja,
so okay, von wegen, Kritikfähigkeit, diese Einstellung, Fehler sind nichts Schlimmes, man muss sich nicht dafür schämen, sondern sie helfen einem besser zu werden. Diese Grundeinstellung einfach, damit umgehen zu können. Das hast du recht, ja, ist auch was glaube ich, nicht jedem so liegt. Oder nicht jeder verinnerlicht hat. Einfach. Weil man es vielleicht auch kennt, vielleicht war man vorher bei einem anderen Job, bei einem anderen Kunden und da wurde es eher, was eher negativ konnotiert, wenn man einen Fehler gefunden hat oder irgendwas im Prozess nicht so ganz sauber lief und man wurde zur Sau gemacht, anstatt dass man sich überlegt hat, wie man es besser machen kann.
Ja, vor allem, wenn man von sich selbst denkt, man ist jetzt der Profi und dann hört man oder man sieht, ey, das funktioniert doch nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe und dann über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ey, okay, da gibt es scheinbar doch ein Verbesserungspotenzial, wenn ich es mal so sagen kann und darauf dann einzugehen, ohne in die Verteidigung reinzugehen. Genau darum geht es, glaube ich, ne? Dieses die Verteidigungsgeschichte.
Selbstorganisation ist, denke ich, auch eine wichtige Voraussetzung. Also Leute, die da nicht gut mit klarkommen, selber mal für sich einzustehen und selber für sich überlegen, okay, wie kann ich mich jetzt hier im Team so einbringen oder so positionieren, dass es auch gut fürs Ergebnis sein wird, das musst du auch drauf haben. Ansonsten wird dir das keinen Spaß machen. Gut, es muss jetzt nicht jeder ausnahmslos genauso drauf sein. Es muss aber schon eine kritische Masse im Team sein, mindestens. Und der Rest lässt sich dann halt so mitnehmen. Ja? Aber ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass weil sie es vielleicht niemals gelernt haben oder woran auch immer das liegen mag, sie kommen, es sind dann Menschen, die dann nicht so gut damit zurechtkommen, wenn man ihnen den Auftrag gibt, okay, jetzt erreich mal das Ziel und wie du da hinkommst, überleg einfach selber, wie du es tust und ich stelle dir die Mittel.
Genau, ich stell dir den Rahmen. Vor allem im Team, ne? Also viele sind ja, da muss man vielleicht auch trennen, also Selbstorganisation als Teameigenschaft, persönliche Organisation setze ich jetzt mal voraus, ich glaube, die braucht man in jeder Konstellation, musst du dich persönlich irgendwo organisieren können, tun wir mal so, als ob das gegeben wäre, aber wenn du in Scrum arbeitest, musst du dich auf jeden Fall mit deinen Teammitgliedern gut organisieren können. Und ich glaube auch nicht, dass jeder jetzt der geilste Teamplayer sein muss, aber du brauchst auf jeden Fall so 1, 2, 3 sichere Banken, wo du weißt, die halten das Ding zusammen. Ne? Und es heißt ja nicht, dass jeder jetzt ein Planungsmeister sein muss, es geht ja um das Gesamte. Ne? Also wenn das gesamte Team das gut hinkriegt, ja gut, dann laufen halt 1, 2, 3 Leute so mit, ist ja okay. Ne? Vielleicht lernen sie es ja auch nochmal oder so, vielleicht muss es auch gar nicht sein, aber das Team an sich muss halt funktionieren. Genau, aber so zu dieser Sache, welche Menschen sind nicht geeignet? Wenn man mich fragt, das werde ich auch in den Scrum-Schulungen oft gefragt, ich will das machen und was meinst du denn, funktioniert das denn mit den Leuten, die ich da habe? Und dann sage ich ja, natürlich funktioniert das. Ne? Also ich glaube, jede Person kann das lernen und jede Person kann da mitmachen. Das glaube ich, bin ich schwer von überzeugt. Muss ich auch sein, so ein bisschen, weil ich glaube, wenn man mit so einer Haltung rangeht, dass es so ein Typus Mensch wirklich gibt, der resistent dagegen ist und gar nicht da mitmachen möchte. Ich glaube, dann provoziert man auch, da sieht man die überall und dann provoziert man, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es nicht klappt. Ich bin auch immer sehr stoisch dann unterwegs, wenn ich in so einem Team bin und ein paar Leute sind ja natürlich am Anfang so, ne, was wir gerade so gesagt haben, wollen so ein bisschen nicht so die Probleme zeigen, die vielleicht da sind, wollen, haben nicht so unbedingt Bock, so ihr Optimum, was sie da erreicht haben, jetzt anzupassen, nur um irgendwie einer Methode in Anführungsstrichen gerecht zu werden. Aber das prallt halt an mir ab, ne? Also ich lasse mich da nicht so gern dann provozieren von den Leuten im Sinne von, ey Torben, steig mal drauf ein, dass ich keinen Bock drauf habe. weil das ist ja ein Spiel, das ist ein Machtspielchen, ne? Und sobald ich darauf einsteige, dann gebe ich ja sozusagen zu, dass es Menschen gibt, die das nicht können. So, wenn jemand sagt, ich kann das nicht, und wenn ich sage, ja, stimmt, gibt es so Leute, die können das nicht. Das sage ich natürlich nicht. Ich sage dann, ja, vielleicht ist es am Anfang ein bisschen schwierig, was hast du noch nicht so gut verstanden, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, lass mal in 2 Wochen noch mal drüber sprechen. Also sowas versuche ich dann. Ne?
Man muss sicherlich eine grundlegende Offenheit mitbringen, aber ansonsten ist das, denke ich, auch ein Lernprozess.
Genau, wobei es, glaube ich, die so...
Es gibt sicherlich auch Leute, die man irgendwann mal nicht unbedingt als Teamplayer bezeichnet hätte, weil sie es vielleicht nicht kannten oder es sich mal die Finger damit verbrannt haben oder was auch immer, und die dann in einem anderen Team super gut funktionieren und merken, dass das eigentlich voll ihr Ding ist. Also deswegen, das trifft sich jetzt so ein bisschen in Richtung Sozialforschung ab, aber so grundsätzlich, glaube ich, bin ich dabei dir, Torben, dass das eigentlich etwas ist, das steckt in jedem von uns, steckt auch irgendwie das Miteinander und das Kollaborieren mit drin. Man muss es halt nur wecken und sinnvoll zum Einsatz bringen.
Ja, also ich habe auch... Ja, Tom, du wolltest...
Ich wollte nur noch ergänzen, also so der Realist in mir sagt natürlich auch, es wird immer die 5% geben, die da nicht zustimmen werden, sag ich mal, und aus so einem Team rausgehen oder aus so einem Unternehmen rausgehen werden. Ne? Also die sagen, das ist nicht mein Weg von, wie ich arbeiten möchte. Auch Karriere ist auch manchmal ein Thema dafür, das können wir vielleicht auch noch mal kurz anbringen. Auch schon erlebt, wenn du in einem Scrum-Team arbeitest, ist ja das Thema Karriere irgendwann auch ein Problem, in Anführungsstrichen. Wenn du darüber gehst, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, manche Technologiefirmen, ich will gar keinen Namen nennen, so, kennen sie aber von Bekannten, habe auch schon in welchen gearbeitet, die so sind oder so waren. Da ist es so, dass die Techies, sag ich mal, die fangen irgendwie an als Softwareentwickler, Ingenieur, keine Ahnung was, und die sind in ihrem Job gut. So, und denen gibst du immer mehr Geld und so weiter und so weiter. Und irgendwann sagen die, ja, ich würde auch mal gern mehr Verantwortung tragen oder sowas, ne? Und die haben dann manchmal so diesen Reflex, ja, dann machen wir einen Manager aus dir. Oder machen wir dies und das und jenes aus dir. Und die werden halt wegbefördert aus der Technik. Wenn du jetzt in Scrum unterwegs bist, also stell dir vor, du hast ein Unternehmen, wo nur Scrum-Teams sind. Und du kannst mit Managern nichts anfangen. Also was sollen die managen? Ne, die sind gute Entwickler, die brauchen jetzt hier niemanden managen. Die managen sich selbst, so die Teams. Ne? Brauchst da keinen Teamleiter in dem Sinne. Ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, wie kann man das kombinieren? Ne? Teamleiter sozusagen auch mit Scrum-Teams, da habe ich gar nichts dagegen. Aber oft ist es ja so, ich sag mal in klassischen Unternehmen, oder die historisch aus der Ecke kommen, dass es mehr so ein Teamleiter ist, der dann Arbeitspakete zuweist, ne? Von wegen, ja, du kennst dich aus, du bist der Beste darin, du weißt, wie man die Arbeit schneiden muss, und sag den anderen mal, wie sie arbeiten müssen. Dadurch kriegen wir eine Steigerung rein. Ist natürlich Quatsch, ne? Aber
das wenn du sowas hast. Nachteile. Also zum einen macht der Entwickler dann einen Job, den er vielleicht gar nicht machen will. Er will vielleicht einfach weiterentwickeln, nur besser, ja, schneller, mehr, komplexer. Ja. Er muss dann so BWL-Aufgaben machen, die ihm vielleicht gar nicht liegen. Und das andere ist, dass du ihm irgendeine Rolle überstülpst, die eigentlich in einem Scrum-Umfeld nicht so richtig was verloren hat. Also normalerweise solltest du eine Reihe von Entwicklern im Team haben, von denen manche eben länger dabei sind, erfahrener sind, schneller sind, besser sind, sich stärker einbringen und dann vielleicht ein bisschen mehr Gehalt als die anderen bekommen.
Ja.
Oder vielleicht auch ein bisschen mehr, also deutlich mehr. Das sollte eigentlich erlaubt sein. Also ich meine,
ja, genau,
das sollte nicht an dem Titel hängen.
Das ist die Sache, Peter. Also genau das sollte erlaubt sein. Nur ich kenne Entwickler, die haben dieses andere Modell, diesen anderen Pfad im Kopf.
Ja, ja,
die denken, ja, Entwickler sein ist nur ein Durchgangsweg. Also ich bin gut als Entwickler, aber ich will das nicht ewig machen. Ich will halt die Karriereleiter aufsteigen. So ganz
du brauchst klassisch. Personalverantwortung, du musst organisieren.
Personalverantwortung, dies, das, jenes, Budget, blub, blub, blub. Und die sind problematisch, weil die haben eine Agenda. Also meine Erfahrung ist, wenn du solche Leute im Team hast, da kriegst du früher oder später ein Problem. Weil die gucken dann erstmal eher aufs Geld, ne? Also die wollen dann gucken, dass sie halt persönlich weiterkommen und dann wollen sie irgendwann mehr Verantwortung und da kommen die Ellbogen raus. Und sowas kannst du eigentlich im Scrum-Team nicht gebrauchen. So, das ist, finde ich, sehr problematisch. Und die gehören zu diesen 5%, ist so meine Erfahrung. Die kämpfen nämlich oft gegen die Windmühlen an und irgendwann merken sie, ach, ich komme hier nicht weiter, ne? Also ich muss mich das ist nicht mein Betriebssystem sozusagen. Ich muss wechseln. Und dann gehen sie dann oft in Unternehmen, wo sie das irgendwie dann suchen, diesen Weg dann. Ne? Und vielleicht auch finden. Ist ja auch okay. Ich sage ja gar nicht, dass es gut oder schlecht ist. Nur mit dem Betriebssystem sozusagen kommst du halt nicht weiter. So in dem Kontext hier.
Ja, darüber hinaus, also auch mal von den 5% abgesehen, Leute, die vielleicht von woanders herkommen, was anderes gewöhnt sind, was anderes gelernt haben und so weiter. Mhm. Und wo vielleicht andere meinen, okay, ne, die, oder wo die Leute von sich selbst auch meinen, sie könnten sich selbst und Scrum nicht so zusammenbringen. Da habe ich auch regelmäßig das Gegenteil erlebt, wo ich dann eine Truppe von Kollegen bekommen habe und ich war dann PO in dem Team und ach, durch so ein bisschen Vision aufmalen, ein bisschen Richtung vorgeben, denen ein bisschen den Rücken decken, dass sie in Ruhe auch dann arbeiten können, Stakeholder zufriedenstellen und so weiter, und auf einmal fängt es an, auf einmal macht es Klick, auf einmal werden Ergebnisse produziert, auf einmal gibt es Lob und auf einmal finden alle Scrum geil. Und ich bin mir sicher, dass Peter ähnliche Erfahrungen gemacht haben wird. Ich habe den ja beim Arbeiten auch so ein bisschen zugeguckt und erkenne da auch viele Parallelen. Was meinst du, Peter? Dass man Leute, die sich vielleicht, die von sich selbst auch meinen, sie wären nicht dafür gut geeignet, dass die sich durchaus auch inspirieren lassen.
Absolut. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Leuten die Zeit und die Möglichkeit gibt. Man muss sicherlich auch geduldig sein. Geduld ist jetzt nicht unbedingt etwas, was mir als Stärke nachgesagt wird, aber gehört halt zu dem Thema auf jeden Fall dazu. Viele sind sicherlich auch ein Stück weit introvertiert, einfach so gewohnt, dass sie nur ihren Job machen, darüber hinaus aber nicht sich in Terminen kritisch äußern oder gar nicht so oft nach ihrer Meinung gefragt werden. Und wenn man denen dann die Möglichkeit gibt, mitzuwirken und die merken, das macht Spaß und es kommt gut an und sie können da vielleicht auch andere Stärken zeigen, die bisher nicht zur Geltung kamen. Ja, auf jeden Fall. Also da fallen mir spontan auch ein paar Kandidaten ein, die sich da echt gut entwickelt haben, die auch am Anfang eher zurückhaltend waren, vielleicht auch nicht aus diesem super agilen Umfeld kamen und dann denen das auch dann richtig gut gefallen hat. Ja,
ja, wie ist da eure Erfahrung? Also ich hab da oder ich sehe da oft auch so ein bisschen Startschwierigkeiten, vor allem so auch so in die Richtung intrinsische Motivation, ne? Also vorher war es vielleicht so, es gab irgendwie jemanden, der gesagt hat, jetzt wird das und das gemacht und wenn ihr das und das gut macht, dann im Personalgespräch wird dann entschieden, war das jetzt gut, was du letztes Jahr gemacht hast oder nicht, und dann gibt es entweder einen Rüffel oder es gibt halt Lob, so blöd gesagt, ne? Und wenn du irgendwas falsch machst, dann gibt's halt Ärger. Und wenn Personen das länger erlebt haben, so eine Situation, und die kommen auf einmal in so ein Team rein, da erlebe ich dann oft, dass sie sich mega zurückhalten. Also versuchst du dann, denen gut zuzureden und zu sagen, ja, ey, das könnt ihr selber entscheiden. Ey, was würdest denn du jetzt machen? Oh, sag du doch mal was dazu. Oder ey, ich glaube, ist denn nicht der so und so Experte da drin? Was sagst du denn? Und ne, also da kommt dann so wenig und so, es gibt so wenig Engagement. Und manchmal auch so der Wunsch von wegen, sag mir doch einfach, was ich machen soll. Sag mir das doch einfach. Ich ne, will nicht selber entscheiden. Oder ich hab Angst, selber zu entscheiden. Keine Ahnung was. Ne? Obwohl eigentlich gar nichts passieren würde vielleicht, aber sie trauen sich nicht so richtig. Also was ich manchmal so als Metapher dann immer dafür nehme, um denen das dann zu erklären, von wegen, wie mir das immer rüberkommt, ist, ich habe da immer so das Bild von einem, nehmen wir mal einen Esel. So ein Esel ist auf der Wiese. So. Der läuft, der hat die Augen verbunden. Der Esel, der weiß nicht, also läuft immer so ein bisschen rum, läuft auf seiner Wiese rum und auf einmal kriegt er einen Schlag. Da ist ein Elektrozaun reingelaufen. Ne? So, okay, ich habe meine Grenzen überschritten, gut, ich laufe ein bisschen in die andere Richtung, bam, gibt es wieder einen Schlag. So, das macht er ein paar Mal und irgendwann traut er sich gar nicht mehr, sich zu bewegen, weil der immer wieder in so einen unsichtbaren Zaun sozusagen reinrennt und gar nicht weiß, wie sind hier die Regeln, ich kriege immer einen Rüffel oder ich traue mich gar nicht mehr zu entscheiden sozusagen, ne? Gehe ich nach links, rechts, geradeaus oder vorwärts. Und wenn du dann hingehst und sagst, jetzt mach doch mal, beweg dich doch mal, ne? Und da hat sich nichts verändert an dem Empfinden darüber, dann macht er dann natürlich nichts, ne? Und da ist so meine Erfahrung, da musst du erstmal hingehen und sozusagen die Augenbinde abmachen, damit er mal sieht, wie sind denn hier überhaupt die Regeln? Ne? Ist oft auch eine Tätigkeit, wenn ich mit Scrum anfange, erstmal die, die Regeln explizit zu machen, die überhaupt herrschen, also unabhängig von Scrum, wie läuft denn das hier in der Abteilung, wie läuft denn das hier im Team, wie läuft denn das mit den Stakeholdern, wie läuft denn das, wie wird denn das entschieden, wie sind denn da die Regeln? Da denkt man häufig, also auch in Unternehmen, wo viele Prozesse und Regeln da sind, ist der unheimlich viel implizit. Oder einfach nicht bekannt, steht in irgendeinem Dokument oder so, keine Ahnung. Da muss man echt viel dann erstmal quasi klar machen den Leuten, von wegen, ey, bis dahin kannst du entscheiden. Da gibt es keine Strafe, bis dahin sollst du sogar entscheiden. Das hättest du auch vorher machen können, nebenbei gesagt, egal. Aber jetzt ist es auch von dir gewünscht, ne, dass du das tust. Und sozusagen das als Angebot zu formulieren, das finde ich sehr mächtig. Aber hängt dann natürlich von der Person selber ab, ob sie das machen möchte. Ne? Also gehe ich jetzt den Weg und entscheide jetzt mehr, trauen sich manchmal nicht so richtig. Der Torben kenne ich noch nicht so lange, mit seinem Scrum-Scheiß da vertraue ich noch nicht so richtig. Dann passiert es dann erstmal nicht. Ne? Aber mit der Zeit, wenn man Vertrauen aufbaut, kommt es dann vielleicht irgendwann.
Ich meine, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass so ein Schlüsselwort, was der Peter vorhin erwähnt hat, introvertiert. Ja, Torben und ich sind übrigens hoch introvertiert.
Ja, mega.
und das hier macht mir eigentlich überhaupt gar keinen Spaß. Nein, Scherz.
Mir macht also Spaß, meine weil ich Erfahrung, auch gern quatsche, aber nicht.
Ja. Ja, da wo wir es wollen. Da wo wir es
wo wollen. Wo wir es wollen, ja.
Genau. Ich habe meine Erfahrung mit auch von mir selbst und mit anderen Menschen, die vielleicht sogar noch ein Stück krasser introvertiert gewesen sind als ich in der Vergangenheit. Da hilft immer viel, so viel Informationen wie möglich zu geben. Also das Bild so vollständig und schlüssig wie möglich darzustellen. Also dass die Person auch wirklich alles weiß, alles gesehen hat und dass man sie an jede Ecke geführt hat. Vor allem mit Entwicklern. Ne? Du sagst dem, ja, der Kunde, der möchte das und das machen. Ja, aber was will er hier, was will er hier, was will er da? Und dann hast du die ganzen Extrovertierten, die ganzen Redefreudigen, die fragen dich dann aus und dann fragen, dann reden die auch mit dem Kunden, kein Problem. Der Introvertierte, der sitzt da hinten in der Ecke, ist vielleicht nicht so redefreudig, äußert auch nicht, dass er dann vielleicht nicht alles verstanden hat, will das vielleicht auch nicht äußern, fängt dann an, ne, den Job zu machen und dann, weil er nicht seine Bedenken geäußert hat, er fragt dann vielleicht die Kollegen, wenn alle anderen weg sind und so weiter. Aber in der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, dass man eine Person dass man so eine Person die Augenbinde runternehmen kann, indem man einfach natürlich diesen sicheren Rahmen schafft, aber so viele Informationen über alle Regeln und wie das so läuft zur Verfügung stellt.
Mhm. Ja.
Das nimmt so ein bisschen bei introvertierten Menschen einfach die Angst vor einer Entscheidung. Ich weiß, wie ich bin. Ich will, wenn ich jetzt mich mit einem neuen Thema beschäftigen möchte, dann kaufe ich mir erstmal ein Buch.
Ja, also wenn ihr guckt hinter mich, ja.
Ich setze mich erstmal hin und was gibt's denn so an Grundwissen, was ich erstmal aufsaugen kann, bevor. Ich denke mir dann auch, ich will nicht wie ein Idiot klingen. Ne? Also will ich mich erstmal halbschlau machen.
Ich glaube, wenn man rausgefunden hat, wo die Angst herkommt, also ein klassisches Beispiel, wenn wir Bugs finden und es stellt sich raus, da war irgendeiner von den Kollegen mal dran vor ein paar Monaten, also sozusagen der in Anführungszeichen Täter ist gefunden. Wenn man da zeigt, das war vielleicht einfach mal so, dass der dann blöd dastand, aber bei uns im Team ist das kein Problem und der Introvertierte beobachtet das und lernt, dass das so ist, dann öffnet er sich mit der Zeit wahrscheinlich automatisch. Also insofern eine gute Kultur, ein gutes Miteinander vorzuleben, ist wahrscheinlich schon ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.
Auf jeden Fall. Und um da anzuschließen, Beispiele zu zeigen auch wirklich. Also zum Beispiel, ey, guck mal, in dem anderen Team, die haben das jetzt so und so gemacht. Oder die haben jetzt das und das getan. So. Also dass man einfach so ein bisschen zeigt, guck mal, die verhalten sich so und so und da passiert nichts. Oder vielleicht gibt es auch ein anderes Team, die haben es total verkackt irgendwie und sind da gut rausgekommen, haben draus gelernt. Wenn man das auch nochmal zeigt, dann ist es, glaube ich, auch ein Lerneffekt für andere. Die sehen dann, ah, guck mal, die haben total verkackt. Hätte gedacht, dass die jetzt, Produkt wird gecancelt, so ähnlich. Oder so, oder keine Ahnung, es gibt irgendwie Ärger ohne Ende. Aber die haben es dann so und so gemanagt und am Ende haben alle draus gelernt und alle sind glücklich, so doof gesagt, ne? Und ich glaube, das hilft auch. Beispiele zeigen.
Ja, also dann sind wir uns schlüssig, oder? Bis auf 5% ist der Rest eigentlich geeignet.
Genau. Und selbst die könnten vielleicht nochmal zurückkommen. Habe ich auch schon mal gehabt. Also Leute, die in eine andere Firma gehen und dann zurückkommen und sagen, ja, war doch nicht so scheiße. Ich lasse mich nochmal drauf ein, so ähnlich, ne? Aber das sind dann wahrscheinlich die 0,5%. Ja. Ja, cool. Gut. Dann haben wir es wieder für heute. Wenn euch, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, dabei eine Frage eingefallen ist, die ihr uns stellen wollt oder vielleicht wollt ihr irgendwas nochmal genauer wissen, wenn ihr jetzt bei YouTube unterwegs seid, schreibt unten in die Kommentare. Wenn ihr bei Spotify oder einem anderen Podcast-Anbieter, Plattform unterwegs seid, schreibt eine E-Mail an frage@scrumbags.de oder schreibt uns bei Twitter, da ist unser Handle scrumbags. Schreibt uns bei LinkedIn, David oder an mich, Torben. Oder wenn ihr uns persönlich kennt, schreibt uns einfach direkt was oder sprecht uns direkt an.
Ja, genau. Gruß an auch den Rest der SMA-Belegschaft, die sich das hier angucken. Falls ihr so wie Peter hier aufkreuzen wollt, ihr seid herzlich eingeladen.
Genau. Genau, sehr gut. Alles klar, dann bleibt mir noch zu sagen, ciao, macht's gut, habt eine schöne Woche. Was sagt ihr?
Herzlichen Dank, bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Danke, dass ich euer Gast sein durfte.
Ja, danke dir, dass auch, du Peter. Da warst, Peter. Vielleicht mal demnächst wieder.
Gerne. Tschüss. Ciao.